Wo ich schon mal da bin, der Podcast von und mit UDERM and Friends. Ich bin Christine von UDERM. Heute sitzen neben mir Tyra und Dorit von UDERM. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ein bestimmtes Thema treibt uns bei UDERM irgendwie schon lange um, nämlich, dass wir immer wieder hören, dass Chefs und ältere Kollegen sich über die Arbeitsmoral der nachkommenden Generationen beschweren. Die fordern zu viel Work-Life-Balance und zeigen zu wenig pflichtbewusstes Arbeiten. Wir haben dadurch das Gefühl, es gibt ja eine Art Clash of Generations, also einen echten Zusammenstoß statt eines Miteinanders von Jung und Alt. Darüber möchten wir heute sprechen. Nach vielen Gesprächen mit Dermatologen aller Altersgruppen und auch Spezialisten aus dem Bereich Kommunikation und Teamcoaching haben wir nun beschlossen, dass wir heute erst einmal unsere Gedanken dazu mit euch teilen möchten. Und wir hoffen, damit für euch vielleicht einen Anstoß zu geben, das Thema weiter aufzugreifen und konstruktiv anzugehen. Ich glaube, von dir ging das ganz, ganz ursprünglich mal aus, Tyra, das Thema, ne? Dass wir mal in irgendeinem Gespräch so ein bisschen drauf kamen und gesagt haben, Mensch, das ist was, woraus man einen Podcast machen könnte. Weißt du noch, wie das war? Wo das herkam?
Wir auf jeden Fall gesagt haben, wir müssen darüber reden, weil irgendwie alle ständig über dieses Thema reden, in Praxen mit dem Personal, mit Patienten ja auch. Also es betrifft ja alle Bereiche, finde ich. Also
treibt alle um, ne? Dieses Thema.
Alle um, ja.
Absolut.
Und ich finde, also ich finde es schwierig und ich habe aber total Lust, darüber zu reden, weil wir versuchen wollen, das so ein bisschen aufzuarbeiten, vielleicht auch da so zu überlegen, wie wir bei UDERM damit da auch anpacken können und helfen können, vielleicht auch, solche Probleme mal aufzuzeigen und zu lösen. Und vor allen Dingen, ohne irgendjemanden zu verletzen. Also,
das ist ein wichtiger Punkt in der Sache, weil das ist ja tatsächlich etwas, was auch total emotionalisieren kann und auch polarisiert. Und wir kennen das. Es gibt so Themen in der Welt, die landen sofort in so einer Klischee-Ecke, werden sofort in Schubladen gepackt und man verlässt so ein bisschen den rationalen Pfad. Und das aufzufangen, und das ist eine echte Herausforderung, aber spannend, da tatsächlich mal ein bisschen Klarheit auch für uns vielleicht sogar reinzubringen. Mhm. Genau, Tyra, ich erinnere mich auch noch dran, dass wir uns drüber unterhalten hatten und dann kommt, das macht jeder, also jeder wirklich kennt es, dass man dann sagt, ach ja, die Azubis, machen pünktlich Feierabend, was fällt ihnen ein? Oder nehmen sich heraus, auch krank zu sein, vielleicht eher als man sich selbst das herausgenommen hätte. Und dann schon ist man drin in der tiefsten Klischee-Diskussion und haut drauf auf die eine Generation, auf die Jungen. Dabei wäre das schon gleich das erste Thema, ob man überhaupt eine ganze Generation über einen Kamm scheren kann. Ob man überhaupt sagen darf, die sind alle gleich, die machen eine bestimmte Sache alle gleich. Empfindet ihr das auch so?
Es wird so gemacht, ne? Das, ich meine, die Alten haben schon gesagt, die Jugend ist nicht mehr zu gebrauchen. Das ist also jetzt überhaupt kein neues Thema. Erinnere ich mich zumindest aus meinem Lateinunterricht, dass wir mal sowas übersetzt haben. Man macht das. Das ist so ein bisschen stammtischartig zum Teil auch, aber es scheint ja doch so ein allgemeiner Eindruck zu sein, dass es bestimmte Probleme in der Zusammenarbeit gibt und die man darauf schiebt, dass einfach Mitglieder einer anderen Altersperiode sind, sag ich mal so.
Ja, wir wissen ja, in jedem Klischee steckt so ein Funken Wahrheit. Von nichts kommen die ja nicht, die Klischees. Irgendwas muss mal passiert sein. Und dementsprechend formen die sich dann auch. Aber sie sind halt trotzdem Klischees. Das heißt, wir vergessen, so ein bisschen das Drumherum zu betrachten und konzentrieren uns nur auf die ganz offensichtlichen Sachen, ne?
Ja, aber was sind denn die Klischees? Also wenn wir jetzt darüber genau reden, was wirft man sozusagen der jungen Generation, wo wir auch gleich nochmal drüber sprechen können, was verstehen wir überhaupt unter Generation Z, Millennials, Generation Alpha, die Zukunft sozusagen? Also was sind Klischees? Also wenn ich das immer so höre oder mit anderen spreche, dann kommt immer, ja, die wollen immer nur, aber geben nichts. Was du vorhin angesprochen hast, die machen pünktlich Feierabend, sind schneller krank, als ich es doch früher war. Warum können sie nicht mal durchziehen? Sie möchten mehr Geld für das weniger Arbeit. Also sind das die Klischees? Kann man das in Frage stellen? Oder gibt es da noch andere Attribute? Ne? Das ist ja eigentlich ganz spannend. Oder ist es einfach nur plakativ von den Älteren, ihre Wahrnehmung auf das junge Volk sozusagen? Ja, also da fängt es ja schon an, ne? Also wo ist ein Klischee? Ja.
Ist ein guter Einstieg für mich, mal mit dem ersten Faktencheck um die Ecke zu kommen, würde ich sagen. Natürlich kann man sich erstmal angucken, welche Generationen wurden denn überhaupt definiert. Also wir gehen mal zurück bis zu der sogenannten Babyboomer-Generation. Das sind die zwischen 1946 und 1964 Geborenen. Also ich betrachte die jetzt mal noch als relevant, vor allem für den beruflichen Alltag. Davor gab es übrigens die Traditionals. Aber
ja, spannend. Okay.
Genau. Es geht echt noch ein Stück zurück. Ich glaube, 1922 wurde das erste Mal tatsächlich über Generationen als solche nachgedacht. Aber wir hatten die Babyboomer eben, 64. Danach kam schon die Generation X. Das sind die 65 bis 79 Geborenen, also die heute so Mitte 40 ungefähr sind, ne, so in dem Dreh. Und danach die Generation Y. Ich sag's bewusst auf Englisch, weil man hier mit dem Buchstaben Y gespielt hat. Denn man hat sie auch genannt, die alles hinterfragende Generation. Und wir kennen die auch als Millennials. Das sind die, die zwischen 1980 und 95 geboren wurden. Dazu könntest du noch gehören, Dorit. Ich bin knapp
rausgerutscht. Ich bin dabei.
Ich bin mit einem Fuß noch in der Generation X drin.
Ja.
Und dann, und das ist wahrscheinlich der Auslöser überhaupt dieser harten Generationendiskussion, ist die jetzt ja sehr viel in aller Munde sich befindende Generation Z, also die wir als Azubis erleben, als Studenten oder gerade als frisch im Berufsleben angekommene. Das sind die, wo wir heute wahrscheinlich die meisten Klischees auch laut diskutieren, uns darüber ärgern. Und ich habe noch aufgeschrieben, es kommt ja auch noch danach was, also nach der Generation Z, das waren die 96, also 1996 bis 2010 Geborenen. Und danach, das sind jetzt Kinder und Jugendliche, ist dann die Generation Alpha, die als nächstes jetzt rauskommt. Und ich habe noch einen interessanten Fakt, der das Ganze dann aber auch abschließen soll. Die Generation Y, das war eigentlich eine Erfindung einer Marketingagentur Anfang der 80er. Die gab es als so eine Definition gar nicht, sondern man hat an dieser Generation einfach so ein paar interessante Attribute festgemacht, die man marketingtechnisch gut ausschlachten konnte. Da können wir nachher noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, was denn diese Generation speziell ausgemacht hat. Und das ist auch eine der Generationenbegriffe oder Einordnungen, die bis heute am meisten zu Diskussionen führt, die von Wissenschaftlern wirklich teilweise angezweifelt wird, ob es überhaupt sinnvoll ist. Genau, also speziell die Generation Y nochmal mit so einem extra Sternchen dran, könnte man sagen. Ja, der Faktenhintergrund, bitteschön.
Ah, der Faktencheck mit Christine.
Genau. Genau. Aber um nochmal jetzt auf den Einstieg zurückzukommen, die Generation Z, das ist die harte Truppe, um die sich heute alle streiten, um die sich viel Diskussionen drehen, die wir tatsächlich jetzt auch im eigenen Arbeitsalltag vermutlich so erleben. Und wir bringen da heute nicht nur unsere ganz, ganz eigenen Erfahrungen und Erlebnisse ein, sondern auch das, was wir in Gesprächen mit anderen, mit Kollegen und Kolleginnen eben auch so mitbekommen haben. Ne? Also es ist ganz breit gefächert. So die typischen Erlebnisse mit denen von der Generation Z. Was machen die so, Dorit?
Ja.
Was mit den Klischees begonnen? Welche Klischees würdest du denn aufzählen dazu?
Das, was ich vorhin eigentlich gesagt habe, also, aber dann ist es halt die Frage, ist es eine rein subjektive und wirklich auch ein bisschen ketzerische Meinung dazu? Oder ist da schon in der Tat was dran? Wenn wir vom Gesundheitssystem weggehen und man mit anderen Branchen oder Firmen und Arbeitgebern und, also Führungskräften auf gut Deutsch spricht, dann erleben die das aber auch. Und das ist zum einen beruhigend, aber zum anderen auch hinterfragend. Und dann ist es natürlich auch in der Tat so, Warum ist das so? Und ich glaube, die sind einfach in einer Welt groß geworden, die relativ soft ist. Sie hatten keine Kriege, sie mussten sich nie anstrengen. Das ist ja an sich alles super und schön, aber ich glaube, dass es auch von klein auf sozusagen ein bisschen herangezüchtet wurde, oder vielleicht kann man das zumindest so hinterfragen. Dann ist natürlich auch das andere große Thema, dass diese Generation alles zur Verfügung hat. Also alles gibt es leicht, alles muss es schnell geben. Und ich denke, das projiziert sich einfach auch ein Stück weit dann an meine eigene Wertevorstellung, auch was ich beruflich machen möchte und wie ich dazu eingestellt bin. Ist mir das wichtig? Was habe ich für Pflichten oder was für Rechte? Also ja, das ist, glaube ich, eine Position, die man schon irgendwie so ein bisschen verallgemeinern kann und die alle, wenn man über Generation Z spricht und was frustriert mich sozusagen ein bisschen, thematisieren kann. Also man hat es ja auch häufig rückblickend schon gehabt, das meine ich jetzt gar nicht auf irgendein Beispiel bezogen, aber wir haben ja schon viele Arbeitsstationen hinter uns. So ein bisschen ist ja auch was dran, ne? Also manchmal wird Arbeit nicht gesehen oder man unterstützt sich nicht gegenseitig man kommt 5 vor knapp, aber geht 5 vor, ne? Also das ist auch so ein bisschen, was für uns früher selbstverständlich war, dass man mindestens eine halbe Stunde vorher vielleicht vor Dienstantritt kommt oder auch eine Selbstverständlichkeit ist, ja, wenn die Arbeit noch gemacht werden muss, dann bleibe ich halt länger, Punkt. Das ist schon etwas, was heute auf jeden Fall etwas, ja, bleiben wir bei dem Begriff softer gesehen wird, ne? Also ja, das ist so mein erster Eindruck dazu, beziehungsweise meine erste Meinung dazu.
Ja, aber Doro, ich glaube, da hast du das total ganz wichtigen Punkt oder den Kern schon getroffen, weil die Generationen davor, also auch die Babyboomer und auch X und Y vielleicht auch noch, die waren, die mussten sich echt recken, um aus der Masse hervorzustechen und einen Job zu kriegen oder den Job zu kriegen, den sie haben wollten. Da sind sie natürlich ein bisschen früher gekommen und länger geblieben oder auch mal freiwillig gekommen, um sich irgendwas anzugucken oder haben geguckt, wo kann ich mit anpacken. Und das ist jetzt eben anders. Die wir jetzt haben, die sind ein rares, begehrtes Gut auf dem Arbeitsmarkt. Und wir haben das ja schon länger bei Juderm auch besprochen und oft auch schon die Story erzählt, dass Bewerbungsgespräche immer noch mit dem Satz enden, vielen Dank für dieses Gespräch, Sie werden von mir hören, aber das hat früher der Chef gesagt, heute sagt es der Bewerber. Und das, glaube ich, spiegelt ganz toll die Situation wieder oder ganz, ganz richtig, die wir haben und worin wir uns auch unterscheiden und was vielleicht auch das unterschiedliche Verständnis oder vielleicht auch das Missverständnis heraufbringt. Denn die sind ja so aufgewachsen und die verhalten diese Realität für eine normale und wir eben eine andere. Und da fangen die Probleme eben an, die Erwartungen, die eine Gruppe hat und die andere nicht erfüllt. Und dann sind enttäuschte Erwartungen da. Und wenn man da nicht drüber spricht, dann ist es eigentlich nur Groll.
Absolut. Ne? Also auf der anderen Seite, Entschuldigung, es ist ja auch so, wie sehen die uns eigentlich? Also ich würde mich jetzt mal dazu zählen und natürlich auch die etwas Älteren in Anführungsstrichen. Ich glaube schon, dass sie denken, mein Gott, wie wart ihr verrückt früher, ja? Oder was habt ihr euch zugemutet? Oder muss man das denn heute? Und das ist auch mal so ein Aspekt, ne? Also wie sehen diese junge Generation uns eigentlich, ne?
Es gibt sogar den Begriff Generation Selbstaufgabe, der vielleicht das Auto mal beschreibt, denn wenn man sich tatsächlich aber mal betrachtet, wo kommt denn das her, Thürer? Du hast eben gesagt, das Normale. Was ist denn das Normale für den jeweiligen aus seiner jeweiligen Generation? Und wenn man sich da anschaut, die Generationen, aus denen wir jetzt stammen, hatten wir ja eben gerade X und Y identifiziert. Das waren Zeiten, vor allem die X-Generation noch, wo wirtschaftlich es schwierig war. Also es herrschte hohe Arbeitslosigkeit. Wir hatten noch Niedriglohnjobs, was es ja heute gar nicht mehr gibt. Wir haben heute Mindestlohn. Und auch wenn der an der einen oder anderen Stelle diskutiert wird, ist der nicht zu vergleichen mit dem, was noch in den 80ern los war, wo man wirklich teilweise für, ich weiß nicht mehr im Vergleich, Jobs durchaus hatte für 6,50 Mark oder so die Stunde. Und wer eben aus diesen wirtschaftlich sehr schwierigen Gewässern raus wollte, der musste Gas geben, der musste richtig die Ärmel hochkrempeln, der musste mehr als, also diese berühmte Extrameile gehen, im schicksten aller Anzüge, sich abheben von den anderen im Team und eben statt 8 Stunden 9 to 5, ja, eben 12 Stunden Präsenz zeigen und Ergebnisse liefern. Und das hat diese Generation eben geprägt. Für die ist das Normale. Mhm. Und das Interessante daran ist aber, dass diese Prägung nicht mehr rausgeht. Also wir, die aus diesen Generationen kommen, wir ackern heute trotzdem noch wie bekloppt.
Ja.
Obwohl es uns wirtschaftlicher deutlich besser geht, wir viele andere neue Absicherungsmechanismen inzwischen dazu gewonnen haben. Und es fast egal ist, ob wir Eigentümer, Management, Geschäftsführung oder einfacher kleiner Angestellter am Band bei VW sind. Aber es geht aus unserer Generation, aus diesem Kopf einfach nicht mehr raus. Dieses Ärmel hochkrempeln, in die Hände spucken, ackern, bis der Job erledigt ist. Ja, also das mal zu der Normalität der Y und X. Und dann kommt die Normalität der Z. Da habe ich auch eben natürlich mal ein bisschen nachgeforscht. Wo kommen die denn her? Naja, maximale Absicherung. Alles ist versichert. Die wurden von ihren Eltern überall hingefahren und wieder abgeholt, haben also da schon erstmal was Not und nicht nur Not ist vielleicht das falsche Wort, was Bedürfnisse angeht, plötzlich einen ganz neuen Hintergrund, viel weniger materialistisch, viel mehr, also das merkt man, glaube ich, auch bei dem, was die so sagen oder was sie so fordern, Work-Life-Balance, 4-Tage-Woche etc. Privates, Freizeit, Selbstverwirklichung hat plötzlich einen neuen Stellenwert bekommen.
Ja, aber sie hinterfragen auch, glaube ich, mehr. Und
ja, ja.
Sie sind auch eine Generation, die diese traditionellen Strukturen von der Arbeitswelt von früher, wenn man das jetzt so betiteln möchte, natürlich kritisch sieht und sagen, ja, also so mache ich das jetzt nicht. Ich weiß, was ich kann, so nach dem Motto. Ich habe aber auch die Möglichkeit, mir das auszusuchen. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Generation, die man, und da sollte man auch aufpassen, nicht so abstraft mit diesen Worten, weil die machen auch schon Sinn. Die sind diverser, die sind nachhaltiger, die pochen mehr auf ihre Work-Life-Balance. Die wollen aber auch Sicherheit. Und also es sind schon auch viele Dinge, die auch positiv, und ich finde es ganz wichtig, dass wir darüber auch sprechen, nicht, dass es jetzt hier falsch rüberkommt. Aber es ist halt, ja, der Anspruch dahingehend ist ganz anders. Und trotzdem hört man ja auch dann wieder gleichzeitig, die sind nicht belastbar, ne? Die sind immer ständig krank und ja. Weiß ich nicht. Ist das so? Fragezeichen, ne? Also,
es ist ja was sich im Kreis bedient. Also, wenn du mehr Achtsamkeit, mehr Aufmerksamkeit den anderen gegenüber, mehr Unterstützung, Absicherung etc. anbietest, dann kann dein Gegenüber natürlich auch mehr loslassen und sich mehr darauf verlassen und entsprechend eben früher sagen, oh, mir geht's nicht gut, ich mag heute nicht oder irgendwie sowas. Also das eine fördert natürlich auch das andere. Ist vielleicht ein bisschen die Frage nach dem Huhn oder dem Ei. Oder Thürer?
Ja, ich wollte eben noch zu Doritz Ausführungen sagen. Die haben natürlich jetzt das, was wir uns auch schon gewünscht haben, ne? Ein bisschen mehr Work-Life-Balance. Und das ist ja, die haben viele Dinge von denen, die wir gerne gehabt hätten, die wir in keinster Weise geglaubt hätten, irgendwie durchsetzen zu können, haben sie jetzt und haben sie durchgesetzt, und da ist ja auch vieles gut und richtig dran. Also wirklich, die Generation selbst aus Deutschland ist ja auch nicht gut. Das ist, passt auch heute überhaupt nicht mehr. Ich glaube, das Problem, was häufig auftritt, ist was wir vorhin schon hatten, das gegenseitige Verständnis, dass man erstmal, finde ich, hilft es total zu sehen, wo kommen die anderen her, wo kommen wir her, dass man das auch wertfrei sich anschaut und nicht sagt, das ist normal und das ist jetzt nicht normal, sondern das ist eben einfach eine andere Zeit. Und dann, glaube ich, muss man dazu kommen, das versuchen übereinzubringen und zu sagen, also meinetwegen, wir sind jetzt hier in einer Praxis. Die und die Arbeit muss gemacht werden, damit wir die Praxis, so wie sie jetzt läuft, auch weiterlaufen lassen können. Und jetzt muss man sich mal zusammensetzen und überlegen, wie kann man das denn schaffen mit Work-Life-Balance und mit 4-Tage-Woche. Ist das überhaupt zu schaffen? Das weiß ich nicht. Und das müssen wir uns ja auch überlegen. Das, was ich nämlich spannend finde, ist, dass zum Beispiel das Bündnis Junge Ärzte in seinem Forderungspapier sagt, sie wollen eine Veränderung des Arztbildes, um den modernen Anforderungen gerecht zu werden.
Aber weißt du was? Das ist mal ein guter Punkt. Da hatte ich auch in der Vorbereitung mir noch mehr Gedanken drüber gemacht. Entschuldigung. Das Berufsbild, was ich habe. Mhm. Also es gibt ja diesen salopp hingeworfenen Satz, Augen auf bei der Berufswahl. Und ich finde, Auch das spielt eine Rolle. Jetzt muss es nicht heißen, ich habe mir überlegt, ich möchte Arzt werden, weil ich Menschen helfen will. Das ist ja immer der Klassiker, der gesagt wird. Bestimmt auch ist wissenschaftliches Interesse dabei oder noch anderes. Aber wenn ich mir das überlege, dann, ich laufe ja nicht ins offene Messer. Also Entschuldigung, machen wir uns nichts vor. Das ist klar. Gerade die, deren Eltern schon vielleicht im Arztberuf sind, das wissen wir von Polizisten, wir wissen das von Lehrern. Wir kennen diese Berufe genug, um vorher schon zu ahnen, in welche Richtung es gehen wird. Und dann Arzt oder Ärztin zu werden und sich später zu wundern, dass man, was für Stundenschichten habt ihr da zurzeit? 24 Stunden oder sowas? Ja, Überraschung. Jetzt muss es ja nicht heißen, es ist schon immer so gewesen, ich muss es so hinnehmen. Das natürlich nicht. Aber so ein bisschen weiß ich doch auch, klar, ich kann bei VW am Laufband arbeiten. Heißt es Laufband? Wie heißt es, dieses Ding da?
Fließband.
Ich kann bei VW am Fließband arbeiten. Da weiß ich, die Schicht beginnt um 6 und die endet um 2. Punkt aus. Ende. Dann habe ich mir das so ausgesucht. Oder ich habe eben einen Beruf, bei dem ich meine Hebammen, die sind auf Abruf rund um die Uhr für ihre Frauen, die sie betreuen. Und das weißt du vorher. Da kannst du doch nicht hinterher hergehen und sagen, ich hätte gern ein bisschen mehr Work-Life-Balance, mein Beruf ist zu fordern.
Also das Einzige, was ich verteidigenderweise sagen muss, also zumindest ging es mir so, vielleicht auch ein bisschen Naivität, das mag durchaus sein, aber der Wechsel zwischen Studium und erste Assistenzarztstelle und vielleicht auch noch im zweiten Jahr und so weiter, das war schon eine große Diskrepanz für mich. Und auch
von 36 Stunden durchfeiern zu 36 Stunden durcharbeiten, oder was?
Nein. Wer arbeitet, muss auch feiern können. Nein, aber Spaß beiseite. Nee, was ich damit sagen will, ist, ich meine gar nicht irgendwie den Wissensfaktor, sondern oder die Verantwortung, aber doch so diese Strukturen in der Klinik oder dann später auch im ambulanten Bereich, dieses manchmal auch wirklich Durchhasten von Abarbeiten, weil einfach zu viel Arbeit ansteht. Dass man lange arbeiten muss, das war von vornherein klar, da hast du völlig recht, das war jetzt für mich kein Neuland, aber trotzdem, auch so die wirtschaftlichen Aspekte, die im Gesundheitssystem eine Rolle spielen, das ist etwas, was mich im Studium, ich möchte nicht sagen, nicht interessiert hat, aber das war irgendwie noch so in meiner Traumwelt, ne? Also das hat mit dem Arztsein nicht so viel zu tun. Und die Realität catcht dann doch ein bisschen zurück. Und das war schon eine sehr, sehr große Umstellung für mich. Das kann sein, dass es nur für mich, wie gesagt, zu abziehen ist. Aber auch hier finde ich, und wenn man auch manchmal sich mit aktuellen Studenten, also Medizinstudenten unterhält, dürfte die Ausbildung etwas praktischer werden oder beziehungsweise mehr
als echte Leben vorbereitet.
Ja, darf ich das so sagen, genau. Oder mal, ja, also früher hat man viel gelernt, also auswendig gelernt, das können Mediziner ja sowieso sehr gut, aber diese Bezüge dann auch zu ziehen und so weiter, das würde ich mir viel mehr wünschen, dass man dann vielleicht nicht von 0 auf 100 reinsteigt, sondern weil man wird ja auch oftmals nicht an die Hand geführt und dann bitte Learning, es ist ja häufig doch immer noch so Learning by Doing. Und das ist dann am Anfang eines Medizinerseins, wenn auch noch so eine Feinstaubwelle im Kopf hat, dann doch teilweise überfordernd und mitreißend. Und gleichzeitig hat man die Verantwortung und möchte nichts falsch machen. Und dann möchte man allen auch noch gefallen und dem Team und überhaupt und mit den Schwestern gut auskommen. Also das sind so viele Bereiche, die man erfüllen möchte. Das war rückblickend für mich zumindest gar nicht so einfach.
Das ist ja wahrscheinlich in allen Berufen so, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Aber vor dem Schreibtisch sozusagen aufsteht und dann ins wahre Leben kommt. Klar, wenn man dann noch mit so vielen Menschen zu tun hat, dann umso mehr. Glaube ich auch. Also das eine ist ja auch, die Generation Y hat ja dann gefragt, warum muss ich das auswendig lernen? Warum muss ich das so und so machen? Können wir es nicht anders machen? Vieles kann man bestimmt anders machen. Bei manchen Dingen, denke ich, die man am Anfang seines Berufslebens als hart empfunden hat, finde ich gut, weil ich das, glaube ich, auch eine gewisse Abhärtung oder Resilienz schafft. Ich also darf nicht über die Maße hinausgehen. Das muss alles noch
ein vernünftiges Rahmen sein. Das prägt,
ja, das prägt stimmt, einen und das hilft einem ja auch, andere schwierige Situationen zu überstehen und zu sagen, da bin ich jetzt einmal durchgegangen, das hat mich aber auch gestärkt. Ich habe vielleicht auch Fehler gemacht, aus den Fehlern gelernt und habe lange verzweifelt überlegt, wie ich es tue. Also das ist, glaube ich, auch gut. Also dass man es soll keiner unnötig leiden, aber dass man sich eben ab und zu mal ein bisschen reinhängen und anstrengen muss und auch negative Erfahrungen macht, das gehört, glaube ich, dazu. Und das ist etwas, was wir zumindest ja auch aus den Vorgesprächen so gehört haben, was der Generation jetzt immer so ein bisschen von den auch überversorgenden Eltern ein bisschen abgenommen wird. Ne? Es wird wenig kritisiert, es kommen wenig negative Erfahrungen, wenn, ich sag mal ganz blöde Story, wenn der Turnbeutel vergessen wird, dann wird er hinterher gefahren. Also das sind so Sachen, da muss man eben auch als Kind mal irgendwo gerade stehen in der Turnhalle und sagen, ich habe mein Zeug vergessen.
Ja, wir rutschen hier gleich in die nächste Klischee-Ecke, wo wir die Tiger-Mütter und die Helikopter. Könnte man jetzt fragen, ob die auch in die Generationen mit reingehören, aber die.
Ja, aber das erleben wir ja auch in den Schulen. Ich meine das alles immer wieder, um zu verstehen, warum die Jüngeren eben anders anpacken und anders sehen. Und dass wir wirklich da miteinander reden müssen, weil, was wir ja ganz am Anfang gesagt haben, wir sagen, das ist unsere Normalität, wir haben es immer so gemacht. Und mit diesen Sprüchen kommt man natürlich überhaupt nicht weiter. Ne? Das war schon immer so.
Das ist wie eine Mauer bauen, das stimmt.
Und da braucht es, glaube ich, echt viel Neugier und auch Toleranz auf beiden Seiten, dass man aufeinander zugeht und auch die Erfahrung der Älteren ein bisschen mit anerkennt. Denn das ist das, was die Älteren auf jeden Fall haben, ob sie jetzt modern aufgestellt sind oder nicht. Sie haben aber einfach ein paar Mehrjährchen auf dem Buckel und haben die Erfahrung. Und die anderen haben natürlich auch den Enthusiasmus und die Neuigkeiten und die digitalen Möglichkeiten zum Beispiel von Anfang an gleich mitgenommen. Also absolut ist es wichtig, dass beide da neugierig aufeinander zugehen.
Also ich glaube, es gibt hier Aufgaben oder klare Aufgabenfelder auf beiden Seiten, bei den Älteren und gerade bei denen, die als Vorgesetzte fungieren in irgendeiner Form, ja, sei es jetzt Praxisinhaber oder in anderen Bereichen in der Klinik oder in anderen Berufen auch. Die sind diejenigen, wie du schon sagst, Hürer, mit mehr Erfahrung, aber als Vorgesetzter solltest du idealerweise ja auch noch ein paar andere Charaktereigenschaften mitbringen. Und zu denen gehört eben auch, dass du empathisch bist, deine dir untergebenen Schutzbefohlen, wie auch immer man sie nennen möchte, verstehst, deren Bedürfnisse erkennst und die auch einordnen kannst. Also auch eine Grenze ziehen kannst, bis wohin gehen wir denen entgegen und ab welcher Stelle muss man sagen, jetzt zeig mal Härte, da musst du jetzt durch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, was weiß ich, da gibt's ja auch wieder Sprüche, Kisten ohne Ende. Das ist die Aufgabe der Älteren, ja, die jetzt sagen, die Jungen, die können nichts mehr, die halten nichts mehr aus. Die Jüngeren haben aber aus meiner Sicht, Generation hin oder her, auch eine Aufgabe. Also die können sich jetzt auch nicht darauf ausruhen und was weiß ich, alles Mögliche heranziehen, Klimawandel oder Burnout oder irgendwas, sondern die haben die Aufgabe, sich jetzt diesem neuen Berufsleben, diesen neuen Herausforderungen anzupassen. Und ich sag's immer wieder gern, die gehen auch einen Vertrag ein mit dem Arbeitgeber. Also ich meine jetzt nicht den schriftlichen Arbeitsvertrag, auf dem steht so und so viele Stunden für so und so viel Geld und so viele Tage Urlaub, sondern ich meine auch diesen ideellen Vertrag, den man eingeht, dass man sagt, ab morgen oder ab dem 1. Januar, lieber Arbeitgeber, stelle ich dir meine Arbeitskraft, mein ganzes Wollen und meinen Enthusiasmus zur Verfügung, meine Ideen. Ich committe mich. Commitment ist so ein modernes Wort, aber das ist total wichtig, das zu verstehen. Und wenn man das jetzt nimmt und sagt, jetzt überleg doch noch mal, ob du nur einen kleinen Schnupfen hast oder ob du schwer krank bist und nicht zur Arbeit kommen kannst. Ja, wenn man diesen Vertrag im Hinterkopf behält, ich finde, den sollte man sich öfter mal durch den Kopf gehen lassen.
Absolut. Es ist auch meine Devise. Es ist nicht nur Verpflichtung, die ich unterzeichnet habe, sondern auch ein Stück weit emotionale, verantwortungsvolle und auch einfach Fairness, also auch dem Team gegenüber. Dass man auch den Patienten gegenüber, also Patienten warten natürlich auch lange auf einen Termin und kommen an den einem Tag und wenn dann natürlich abgesagt werden muss, dann ist das für die Praxis manchmal gar nicht so einfach. Das ist ja doch mit viel Aufwand auch verbunden oder Einspringen von Kollegen etc. Also es sind viele Komponenten.
Und es gibt ja halt nun mal Berufe, die haben, also alle Berufe sind wichtig, habe ich ja gesagt, aber es gibt eben Berufe, da hängen echt Menschen dran, da hängen kleine Kinder dran bei Kindergartenerzieherinnen, Patienten bei Ärzten, die verlassen sich auf dich, die sind vielleicht in hilflosen Situationen. Ja, wenn du Schmuckdesigner bist, du wirst da auch gebraucht und bezahlt, aber wenn das blöde Armband nicht fertig wird, stirbt halt keiner. Buchstäblich. Ich finde, das ist genau der Verantwortungsbereich, um den es halt geht in dieser ganzen Geschichte. Dass man wirklich manchmal so salopp sagt, dann stirbt schon keiner. Doch, in dem einen oder anderen Beruf könnte das passieren.
Passieren, ne? Ja.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und doch Augen auf bei der Berufswahl. Ganz ernsthaft. Ja, wenn du das nicht absichern kannst, werde bitte kein Arzt.
Mir persönlich ist zum Beispiel auch im Team auch eine gute Stimmung unendlich wichtig. Also, dass man mal miteinander lacht oder auch kleine Witze reißt. Also, dass man einfach in diesem Trubel der Arbeit und auch der Abarbeitung, die es manchmal einfach ist, wenn es einfach stressig ist, das kennt jeder, dass man das aufrechterhält und und in der Hoffnung auch, dass das bindet, ne? Also, dass die das genauso sehen und dann auch sich freuen und vielleicht doch sagen, okay, ich komme heute doch, obwohl, ne? Ja.
Ja, und uns treibt ja um eigentlich wie, also wir sehen die, wir sind ja jetzt in den Praxen und Kliniken, die das Umfeld, in dem wir uns so bewegen, und sehen den Berg Arbeit, der gemacht werden muss und der ja auch nicht weniger wird. Also das haben wir auch schon oft thematisiert, die demografische Wucht, die Zunahme älterer Patienten, kranker Patienten, da wird sich noch sehr viele Generationen werden sich mit diesen Patienten beschäftigen müssen und können. Und wenn wir dann sehen, dass die Zahl der Arbeitsstunden der Ärzte aber abnimmt, also wir haben viel, viel mehr Teilzeitbeschäftigte, wir haben viel mehr Teilzeitkolleginnen und Kollegen in der Weiterbildung, was es übrigens in anderen Ländern gar nicht gibt. Da wird eine Weiterbildung in Teilzeit gar nicht anerkannt. Man muss von Vollzeit arbeiten. Das ist sicher auch nicht richtig. Es gibt ja immer persönliche Situationen, in denen das einfach nicht anders geht. Aber da sind wir ja in Deutschland in manchen Bereichen schon weit und auch familienfreundlich. Und wir haben auch in den letzten Jahren ja gesehen, das haben wir hier mit Juderm auch viel begleitet, kann man fast sagen, dass es familienfreundliche und auch flexible Arbeitszeitmodelle gibt, auch in Kliniken und Praxen. Trotzdem frage ich mich, wie soll diese ganze, ich sag mal, medizinische Arbeit in den nächsten Jahren geleistet werden?
Und ganz ehrlich, da muss ich wieder auf das anfangs schon besprochene Thema zurückkommen. Ich mache ja diesen Beruf nicht zum Selbstzweck. Also ich Augen auf bei der Berufswahl. Wenn ich Arzt oder Ärztin werde, dann weiß ich, da gibt es Versorgung, da muss ein Job erledigt werden. Und wenn ich jetzt sage, ja, ich mache das in Teilzeit und auch die Weiterbildung wäre ganz nett, weil ich noch 2 Kinder habe oder 3 oder 5, da brauche ich übrigens ein bisschen mehr Zeit für das Ganze. Ja, Entschuldigung, möchtest du wirklich 15 Jahre Weiterbildung machen, weil du dir das so gemütlich aufteilst, während die Versorgung flöten geht und dein Beruf auch nicht wirklich voranschreitet? Dann werde bitte kein Arzt. Sorry, wenn ich das so hart sagen muss.
Das ist wirklich hart, Christine.
Aber dann ist doch die Berufswahl einfach nicht richtig. Klar soll der Beruf mir auch Spaß machen und klar animieren wir unsere Kinder oder motivieren wir unsere Kinder, das zu machen, was sie gerne machen und was ihnen liegt. Aber am Ende des Tages gibt es noch die dritte Komponente eines Berufes, nämlich dass er gebraucht wird, sonst gäbe es ihn nicht.
Entschuldigung, ich verstehe deine Gedanken total, auch wenn es hart klingt. Aber man darf nicht vergessen, dass die Medizin sich massiv verändert hat. Wir sind sehr weiblich geworden. Die Absolventinnen, ne, die nachkommen sozusagen, das ist ja kein reines Männerdomizil mehr. Und Frauen bekommen nun mal Kinder. Und da ist es nicht nur, dass sie Teilzeit arbeiten wollen. Es fehlt oftmals auch an der Versorgung. Ne? Also wie ist die Absicherung meines Kindes?
Betreuung,
großes Thema. Ich meine, ich bin hier noch in einer Region, da hat die Kita um 6 aufgemacht und ging bis 8. Uhr. Das ist nicht Standard. Also wenn man schon darauf aufgreift, dann muss man aber auch das thematisieren. Akademiker wollen auch Mamas werden, nicht alle, aber viele. Und dann muss man auch dafür Sorge tragen, dass das flutscht. Wenn ich weiß, dass ich habe nun mal Fachkräftemangel, ich habe zu wenig Ärzte, ich kann das nicht kompensieren, dann muss man dafür sorgen, vielleicht auch Kita-eigene, also in den Konzernen zu schaffen. Das wird ja auch teilweise schon super absolviert, aber nicht ausreichend. Ja, und da muss man auch wirklich auch mal eine Lanze brechen und sagen, also ganz so hart würde ich es jetzt nicht ausdrücken, aber man darf diese Thematisierung von männlich und weiblich nicht vergessen und dass einfach auch Frauen Akademikerstatus Kinder bekommen möchten und auch mehr sie sehen möchten. Also wenn ich mich dafür entscheide, dann und auch trotzdem weiß, dass der Arztberuf so ist, wie er ist, wie du es gerade gesagt hast, das bleibt immer ein ein Schwert, den man irgendwie da, ne, verbindet.
Ich wollte ja auch bitte, um Gottes Willen, auf keinen Fall Akademikerinnen abschreiben, dass sie auch Kinder haben. Ich bin auch Akademikerin und ich habe
hab auch schon verstanden
für Kinder.
Ja, ja.
Also das ist völlig klar. Und natürlich ist es auch Aufgabe der Politik und der Gesellschaft, hier auch die Möglichkeiten und den Rahmen dafür zu schaffen, dass man es überhaupt umsetzen kann. Aber trotzdem kann ich doch nicht erst sozusagen, wie sagt man, Fakten schaffen und dann sagen, ja, jetzt ist es, wie es ist. Ich weiß auch nicht, wie wir es lösen sollen. Das finde ich auch ein bisschen wenig durchdacht.
Nicht weitreichend genug,
weiß das gar nicht
schon.
Ja, vielleicht ist es gar nicht so wenig durchdacht. Aber ich meine, das also das trifft jetzt auch nochmal den Punkt, den ihr angesprochen habt. Das ist ja, das Medizinstudium ist ja mit 200.000 Euro Ausbildungskosten das teuerste Studium, was man absolvieren kann.
Ja.
Was wir uns als Staat leisten. Und das ist natürlich in einer Zeit auch ja entstanden, oder was heißt entstanden? Das wurde lang Jahre immer so praktiziert, dass dann jemand, der dieses Studium absolviert hat, bis zu seiner Rente in Vollzeit als Arzt gearbeitet hat. Jetzt ist die Feminisierung eingetreten. Die Medizin wird weiblich. Dorit hat das alles genau schon gesagt, was dann passiert. Auch junge Väter und Männer wollen anders arbeiten, wünschen sich zum Teil Teilzeit. Die wollen ja gar nicht nur halb arbeiten. Die wollen zum Teil nur nicht voll arbeiten. Also wollen 70%, 80%, 90% arbeiten. Aber auch das ist nicht voll. Und das ist einfach ein Problem, was wir jetzt als Gesellschaft haben. Denn diese, wir können natürlich sagen, wir bilden mehr Ärzte aus, aber dann kostet das auch wieder pro Person 200.000 Euro. Und das treibt ja die Kosten im Gesundheitswesen noch weiter in die Höhe.
Und absolut. Und trotzdem sollte man sich überlegen, oh Gott, ich wollte nicht sagen, und trotzdem, das hört sich schon fast an wie, ich bin aber trotzdem dagegen, das meine ich nicht. Aber es ist halt, ich denke halt, ich erwarte schon, dass trotzdem etwas mehr Verantwortung auch übernommen wird, gerade was diesen Bereich Familie und Beruf angeht. Wir sind übrigens in Deutschland diejenigen weltweit mit dem besten, ausgefeiltesten Arbeitsrecht überhaupt. Das heißt, das, was uns hier schon als berufstätige Eltern, als Mütter und Väter oder auch andere Bereichen geboten wird in puncto Teilzeit und Befristung, in puncto Kündigungsschutz, Mutterschutz, all solche Themen, das ist einfach führend weltweit. Das heißt, wir jammern eh auf hohem Niveau, aber das will ich deswegen nicht kleinreden. Ich möchte nur immer wieder dahin appellieren, dass ich trotzdem auch ein bisschen Verantwortung trage. Und wenn ich mich in einem Job bewerbe, ob das jetzt als Arzt oder Ärztin ist oder in einem anderen Bereich, ja, ich komme aus der Wirtschaft und ich mich dort bewerbe, dann verlässt sich mein Arbeitgeber darauf, dass ich ihm dann jetzt auch zukünftig zur Verfügung stehe. Und wenn ich dann ein halbes Jahr später komme und sage, schade, ich bin jetzt schwanger, dann möchte ich bitte wenigstens auch mit ein paar Ideen zur Lösung der Situation kommen und mir überlegt haben, wie möchte ich das dann zukünftig bewältigen, so dass es für alle Beteiligten auch eine tragbare Situation ist, ja.
Christine, Eigenverantwortung finde ich gut, finde ich richtig, dass du das sagst, dass man auch sein Privatleben, wie man das auch immer gestaltet, mit vielen Kindern, wenig Kindern, wie auch immer, dass man das so organisiert, dass man dem Arbeitgeber trotzdem zur Verfügung steht. Aber ich bin auch total bei Dorit, dass wir ein Problem haben in der Kinderbetreuung. Das geht eben manchmal nur gut, wenn man das auch noch privat organisiert. Da sehe ich auch durchaus Potenzial zu sagen, ich beteilige mich da auch selbst da drin. Aber ich glaube auch, dass wir daran müssen, das ist auch das, was das Bündnis Junge Ärzte fordert, dass es eine wirklich vernünftige Kinderbetreuung gibt, die auch diesen Namen wirklich verdient und die Ärzte und Ärztinnen dann auch entlastet. Und da komme ich nochmal zu der Forderung vom Bündnis Junge Ärzte, weil ich habe das nur gelesen, mit denen nicht besprochen, aber da habe ich so ein bisschen erstaunt, diese zu sagen, wir wollen das Arztbild ändern. Ich persönlich finde, dass man das Bild des Arztes, der sich empathisch seinen Patienten zuwendet, das als Kernaufgabe, nicht ändern sollte. Aber man muss die Bedingungen, in denen und die Rahmenbedingungen, in denen die Ärzte und jetzt ja viele Ärztinnen, die eben auch Mütter sind, arbeiten, die müssen wir ändern und verbessern.
Also das ist von der Diskussion her gerade super spannend, aber ich würde gern noch mal auf das Thema Generation Clash zurückkommen, der sich sicherlich in diesen Situationen auch zeigt oder auch durch solche Sachen befeuert ist. Aber wenn wir noch mal zurückkommen auf das, dass Generationen aufeinanderprallen, Konflikte austragen müssen, sich selten oder nicht immer einig sind, würde ich gern mit euch noch mal drüber sprechen, wie man denn aber jetzt nun damit umgehen kann. Was machen wir jetzt mit der Situation? Wir können ja nicht ewig so weitermachen, am Stammtisch rumjammern, die Jungen können nichts und sind immer krank und umgekehrt, die Jungen jammern rum, ich habe keine Lust mehr, so viel zu arbeiten und Generation Selbstaufgabe, sondern wie geht man denn ran an die Sache? Wie können wir es schöner machen für alle?
Darüber reden. Also genau. Da, also wir haben das doch am Anfang auch gesagt, also wir haben das ja auch im Vorgespräch oder in Vorbereitungen auch schon erlebt, dass es doch einen großen Aha-Effekt auch gibt, wenn man sich erstmal auseinandersetzt, wo kommen die überhaupt her, warum sind Jüngere so? Zum Beispiel, das war doch sehr erhellend, als wir über die Generation Z war das erfahren haben, die kriegen ja alles ganz schnell. Die klicken irgendwo drauf, die bestellen was, die kriegen das, die kriegen aber auch ganz schnell, wenn sie irgendwas in die sozialen Netzwerke setzen, eine Rückmeldung. Die brauchen also auch schnelles Feedback. Also wenn ich so jemanden beschäftige beispielsweise, dann kann ich dem nicht nach einem Vierteljahr in einem Mitarbeitergespräch mal sagen, das hast du gut gemacht, sondern der lebt von einem schnellen Feedback. Zum Beispiel, dass man einander versteht, aufeinander zugeht und beide Seiten ein Verständnis mitbringen und auch eine gewisse Neugier auf die andere Seite. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, den man in seinem eigenen Umfeld machen kann, aber wir auch bei Juderm ja dieses Thema immer wieder aufgreifen können und das thematisieren und die Probleme auch offen ansprechen, die die Generationen miteinander haben. Also, dass nicht nur am Stammtisch darüber gesprochen wird, würde ich mir wünschen.
Ja, es geht auch um eine Sensibilisierung gegen dem anderen gegenüber, dass man auch sich bereit erklärt, nicht nur in der eigenen Suppe zu schwimmen und sich ständig zu ärgern, sondern tatsächlich auch offen das Gespräch sucht oder ich weiß, das ist im Praxisalltag nicht so einfach zu bewerkstelligen, mal eben alle fünf gerade sein zu lassen und irgendein gemeinsames Teamerlebnis zum Beispiel zu kreieren, irgendwie so dieses typische Teambuilding oder irgendwas. Aber ich glaube, man muss das tun. Man muss sich wirklich als Praxisinhaber Gedanken machen, wo können wir die Zeit rauskratzen, um einander besser kennenzulernen, Verständnis für den anderen zu schaffen.
Man lernt auch die Mitarbeiter mal anders kennen. Also wenn man jetzt so ein Team-Event hat, welche Art auch immer, es ist halt nicht der normale Praxisalltag. Ne? Man lernt sie einfach mal auf einer persönlicheren Ebene kennen. Man hat mehr Zeit, wie du es schon angesprochen hast. Und absolut, also einmal im Jahr mindestens, gerne auch mehrmals. Ich glaube, wahrscheinlich ist das einmal viel zu wenig. Aber das braucht es einfach, um in diesem Prozess der Arbeit, die wir alle haben, so ein bisschen zueinander mehr zu finden und auch einander zu verstehen, absolut. Und vielleicht traut sich jemand dann auch mehr zu sagen. Ne? Also wenn man gefühlt intimer ist, also im Sinne von in einer gemütlicheren Atmosphäre als vielleicht die kahlen Wände in der Praxis, so nach dem Foto, könnte ich mir auch vorstellen, dass das einfach dann einfacher manchmal für alle ist. Ne?
Ja, und ich kann auch aus meiner persönlichen Perspektive noch ergänzen, es ist nicht nur eine Frage, bin ich bereit dazu oder machen wir mal einen gemütlichen Team-Event, sondern ich persönlich tue mich manchmal schwer, auf der emotionalen Ebene oder empathisch zu erkennen, wie geht's meinem Gegenüber. Das heißt, wer das nicht kann oder wer sich das nicht zutraut oder denkt, er kriegt das nicht gut hin, da finde ich, sollte man sich durchaus auch Unterstützung suchen können, dass man sich Beratung holt oder sich informiert, fortbildet auch. Es gibt bestimmt Fortbildungen auch, wie kann ich besser verstehen, was der andere eigentlich braucht oder wo er herkommt, wenn mir das nicht naturgegeben ist. Also wie gesagt, das ist ja auch ein bisschen eine Charakterfrage, wer darin sehr, sehr gut ist und wer weniger gut darin ist. Und ich habe ja gesagt, Aufgabe eines Vorgesetzten, eines Teamleaders sozusagen, ist es einfach, diese Dinge auch drauf zu haben. Und wenn ich die nicht natürlich mitbringe, dann muss ich mich gefälligst fortbilden darin. Dann muss ich zusehen, dass ich das trainiere, dass ich mir Unterstützung suche, mein Team, meine Mitarbeiter entsprechend zu behandeln zu können, erkennen zu können und mit ihnen umgehen zu können. Also es ist eben nicht damit getan, dass man drüber redet. Das ist der erste wichtige Schritt, aber dass man dann auch wirklich die Ärmel hochkrempelt und sich was überlegt, was unternimmt, um da wirklich dran zu arbeiten an diesen Situationen.
Ja, absolut. Also, dass man diese Probleme rausarbeitet und sagt, wo können wir denn was ändern und vielleicht auch manchmal anerkennt, hier können wir nichts ändern. Das ist so.
Glaubt ihr, dass man das eigentlich überhaupt jemals wegkriegt, dieses, ich meine, solche Sätze wie, früher hätte es das nicht gegeben oder so, die gibt's doch schon immer. Also Thyra, du hast gesagt, wann, wer im Mittelalter, nee, noch weiter, bei den alten Römern schon hat man gesagt, die Jugend hat nichts drauf. Wenn wir ehrlich sind, wir können doch nur irgendwie versuchen, das einigermaßen gut durch den Alltag zu bringen. Es scheint, das wird's immer geben, oder?
Das wird es immer geben und da muss das eben auch anerkennen, dass da andere nachrücken. Und das ist ja auch eine Form von Machtverlust, die diese dann ältere Generation erlebt, dass da auf einmal andere nachkommen, die es anders machen.
Die neue Ideen haben und sich Sachen Ideen trauen. Haben. Ja.
Genau. Und die ja vieles auch sicher besser machen. Und ja, der Spruch ist ja tödlich. Früher, ich habe es immer früher so gemacht. Das ist ja.
Ja, furchtbar.
Ja. Ich möchte übrigens davon an dieser Stelle gerne mal eine Lanze brechen für die Generation Z. Wir haben ja gesagt, kann man das überhaupt alles über einen Kamm scheren? Und ich muss jetzt wirklich mal sagen, das ist nicht nur alles Generation Z und alle sind gleich und haben die gleichen Anforderungen. Ich habe in den letzten, sagen wir mal, 5 bis 6 Jahren Studenten und junge Berufseinsteiger erlebt, die so unter Strom stehen, die Karriere machen wollen, die Bock haben, die richtig Gas geben, die Initiative zeigen, die richtig schlau sind und sich Sachen überlegen. Also ich wollte das gerne nochmal mit hinzubringen, dass wir es nicht nur mit faulen jungen Leuten zu tun haben, die nichts mehr drauf haben und keinen Bock mehr auf irgendwas, sondern auch hier gibt es eine Bandbreite tatsächlich. Und das ist auch nochmal ein Punkt, den man, glaube ich, in seinem eigenen Berufsalltag, wenn man das steuern kann, vielleicht beeinflussen kann, dass man schon auch guckt, welche Charaktere passen in mein Team. Gerade wir kennen diese Start-up-Szene, wo bunte Sofas im Eingangsbereich stehen und irgendwie der Obstkorb und der Kickertisch zentraler stattfinden als die eigentlichen Kundenprojekte. Dann passt eben auch jemand aus der Generation Z-mäßig tickt da gut rein, ja, weil alle dann so ticken. Und ich habe es ja auch ein bisschen in der Hand als Inhaber eines Unternehmens, ein bisschen zu gucken, wen hole ich mir da überhaupt ins Team, solange es der Fachkräftemangel zulässt. Wieder so ein berühmtes Wort, was auch in die Generationen passt.
Wen hole ich mir ins Team und dann auch wieder überlegen, was für Ziele hat derjenige eigentlich oder die auch eine ganze Generation jetzt wieder. Gibt ja Umfragen, wer möchte noch sich habilitieren, wer möchte noch Chefarzt werden, ist das noch erstrebenswert? Das wollen gar nicht so viele, das wollen auch vor allen Dingen gar nicht so viele Frauen. Und vielleicht müssen wir dann auch einfach gucken, wie stellen wir das Ganze organisatorisch anders aus? Muss es denn immer so weitergehen, wie es war, dass wir Stellen haben, Stellen besetzen, wie es immer gewesen ist? Oder es gibt ja schon einige Kliniken, die haben dann 2 Chefs oder 2 Chefinnen, weil die sich das teilen. Also wäre vor einigen Jahren ja auch noch undenkbar gewesen. Und ich glaube, da muss man immer wieder so ein bisschen im Kopf seine alten, die Krusten aufknacken, die man sagt und sagt, das war jetzt immer so, aber kann man sich auch nochmal neu denken? Und ehrlicherweise, bei allem Schmerz manchmal des Ganzen, ist das ja unheimlich spannend eigentlich, neu zu denken.
Ja, neu zu denken, sich auch zu reiben und zu kabbeln, ne? Also in diesen Disputen auch neue Ideen entdecken und sagen,
das wächst man ja auch nicht weiter, ne? Also das ist immer ein
Dass man offen dafür ist zu sagen, ja, okay, dann mach halt mal deine Idee, zeig mal, ob das klappt, wie du dir das denkst. Mhm. Und dann mal loslassen und machen lassen. Das ist manchmal auch nicht das Schlechteste, das stimmt schon. Also, dann ist die für mich die abschließende Frage eigentlich, haben wir jetzt einen Clash of Generations oder ist der herbeigeredet oder haben wir ihn ein bisschen?
Wir haben ihn wahrscheinlich so wie immer, wie all die Jahre schon. Und jetzt durch so Umbrüche wie Fachkräftemangel, älter werdende Patienten, viele Menschen, kommt es einfach noch mehr zutage, dass da einfach ein Berg von Arbeit getan werden muss und der anscheinend jetzt auf andere Weise angepackt werden muss, als das die letzten Jahrzehnte so gemacht wurde.
Da lauert ja Hilfe um die Ecke. Wir haben ja schon in vorangegangenen Podcast-Folgen über Einsatz von KI, nicht nur in der Medizin, sondern auch woanders gesprochen. Wir haben mit dem Dr. Alexander Zink über neue, auch andere neue medizinische Technologien gesprochen, die also wirklich zukünftig dazu beitragen sollten, hier ein bisschen aufzufangen. Und ich hatte heute eine interessante Veranstaltung, da ging es um die, um den Gegensatz von, bringt uns die KI Entlastung, ehrliche Entlastung, also können wir dadurch durchatmen, weniger Überstunden, wieder ein bisschen weniger sklavisch arbeiten, oder sorgt KI und mit all ihren Möglichkeiten eher dafür, dass wir noch mehr Produktivität in den Tag reinstopfen können, weil wir jetzt eine KI haben, die das mit ableistet. Das ist eine echte Diskussion. Da sind sich die Verfechter von KI total uneinig. Die einen kommen um die Ecke und sagen, wir wären effizienter, wir können jetzt noch mehr leisten und produzieren. Und die anderen sagen, auf keinen Fall soll die KI dafür da sein, jetzt noch eine Stufe draufzupacken. Und das müssten wir dann also auch in diesen Bereichen hinbekommen, die KI sinnvoll einzusetzen und solche Mängel damit auszugleichen und dass damit dann auch Generationen wie der Z und vielleicht auch der Alpha, die nachrutschen, ein bisschen angenehmer zu bereiten.
Gerade Generation Alpha, das ist ja die, die wirklich mit KI auch groß wird, in welcher Form auch immer, ne? Das bleibt ja noch ganz spannend, also was sich da alles in der Zukunft tun wird und unsere Lebensweise vielleicht auch verändert, nicht nur die Arbeitsweise, sondern generell das, ja, also ja.
Die Klischees dieser Generation werden erst noch gebildet. Die können wir dann in 5 bis 6 Jahren diskutieren, inwieweit sie eingetroffen sind und tatsächlich auch da sind.
Das wird spannend. Ist ja auch eine Typfrage, ob ich diese Tools nutze, um noch mehr zu schaffen, noch mehr in meinen Tag reinzupacken, oder ob ich die Tools nutze, um es mir ein bisschen gemütlicher zu machen.
Ja, eine Typfrage, aber wenn wir über diese Generationenthemen sprechen eben und bleiben wir mal bei Teams, unterschiedliche Charaktere, dann müssen wir sie wahrscheinlich am ehesten dafür nutzen, um uns im Team zu stärken und Möglichkeiten und Räume zu schaffen, dass auch verschiedene Ansichten und verschiedene Lebensweisen damit abbildbar sind.
Und wie wollen wir jetzt bei Juderm weitermachen mit diesem Thema?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir müssen einfach im Gespräch bleiben. Das ist unsere Hauptaufgabe und das können wir direkt umsetzen in der Tat. Und zwar vom 30.04. bis zum 3.05. Ich hoffe, da sind alle Juderm Friends auf der DDG-Tagung hier in Berlin. Und am 2.05. Ist auch das sogenannte Studentensymposium, was wir ja mit der DDG zusammen ja schon sehr lange begleiten, seit vielen Jahren. Und genau da kommt, lasst uns ins Gespräch kommen und stellt uns Fragen oder sagt, was wünscht ihr euch? Wie sieht eure Zukunft aus? Was stellt ihr euch vor? Und vielleicht kann man daraus ganz viel Positives gewinnen und mitnehmen für unsere Arbeit, für die nächste Generation. Wir freuen uns auf euch auf jeden Fall.
Also das würde jetzt perfekt meine Forderung nach Offenheit bedienen. Finde ich super, eine super Gelegenheit. Ich habe ja aber vorhin auch noch gesagt, auch aktiv sich fortbilden in der Thematik. Und da haben wir von Juderm auch was in petto. Und zwar im September, am 27. haben wir einen Workshop geplant mit der Elisabeth Troiano, die sich auf so Kommunikation spezialisiert hat in Teams, auch so in Konfliktfeldern. Und die wird dazu einen 2-stündigen Workshop für uns abhalten, wo man sich bestimmt den ein oder anderen guten Tipp abholen kann, wie im Team, in Konfliktfeldern, in unterschiedlichen Charakteren kommuniziert werden kann, wie man den anderen besser erkennen kann und eben dann solche Clashes, von denen wir hier gesprochen haben, nicht mehr ganz so hart ausfallen. Ich freue mich jetzt schon auf die DDG-Tagung, auf den Workshop im September und überhaupt auf die nächste Podcast-Folge mit euch als Zuhörer und sag schon mal, tschüss zusammen.
Tschüss.
Tschüss.
Der Podcast Wo ich schon mal da bin ist eine BVDD e.V. Produktion. Redaktion: Dr. Tyra Bandholz, Dr. Dore Düker, Benjamin Kroh, Christine Rosenow. Producer: Christine Rosenow. Executive Producer: Dr. Tyra Bandholz. Ton und Schnitt: Christine Rosenow.